liebe Freunde des Podcasts. Wir haben in den letzten Folgen ja mit irrsinnig vielen interessanten, erfolgreichen Menschen gesprochen, Sportler, Künstler, Leute, die in Extremsituationen Entscheidungen treffen müssen. Und heute ist auch eine erfolgreiche Frau bei uns zu Gast. Und das Besondere dabei ist, dass Personen, die erfolgreich sind, bei denen es vielleicht einmal nicht so läuft, die irgendwelche Troubles, Probleme etc. haben, dass die dann zu meinem heutigen Gast, nämlich zur Frau Dr. Dr. Silvia Diemberger-Buchner kommen. Liebe Silvia, vielen Dank fürs Kommen.
Ich freue mich sehr, hier zu sein bei dir.
Voll cool. Eine abendliche Session werden wir machen. Deswegen schauen wir, dass wir uns nicht zu sehr verplaudern. Die Silvia muss ja morgen wieder raus. Silvia, jetzt würde mich mal interessieren, damit ich das auch verstehe und alle unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, wie würdest du deinen Beruf am Fünfjährigen oder einer Fünfjährigen erklären?
Ach, die liebe Zeit. An Fünfjährigen, ja, wie würde ich das erklären? Ich würde sagen, dass ich mit Menschen arbeite, die in unterschiedlichen Situationen und Lebenslagen sind. Da gibt's Menschen, die eine Not haben und ich versuche, diese Menschen dabei zu begleiten, aus ihrer Notsituation wieder herauszukommen. Da gibt's aber auch ganz viele Menschen, die kommen, weil sie den Eindruck haben, es gibt ein Entwicklungspotenzial, das gehoben gehört, wo ich mit denen dann mal schaue, so, was ist denn das, wohin die Reise gehen soll? Und diese Frage, die beginnt immer mit der, wer bin ich eigentlich? Also Menschen, die so auf der Identitätssuche sind, wer bin ich, wo möchte ich hin und mit wem? Und dann gibt's sehr erfolgreiche Menschen, die in der Regel in einer sehr verantwortungsvollen Position sind. Also meistens Führungskräfte, Manager, aber auch Politiker, die in der Regel kommen, um mit mir ihre Problemlagen zu reflektieren, manchmal auch konkret von mir hören wollen, wie ich sozusagen die Situation einschätze, welche Möglichkeiten sie haben, professionell in ihrer Führungsrolle Menschen zu führen. Und das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich seit ewigen Zeiten Gruppen begleite. Auch da sind es überwiegend Führungskräfte, die ich versuche, in ihrer Entwicklung eine gute Führungskraft zu werden. Von Anbeginn ihrer Führungsaufgabe begleite. Und da geht's echt auch um Tools. Was heißt führen? Welche Aufgabenfelder muss ich als Führungskraft abdecken? Oder Resilienzseminare mache, beziehungsweise auch zum Thema Konflikte. Und wenn es um Resilienz bei Führungskräften geht, geht es einerseits darum, denen zu helfen, ihre eigene Resilienz zu stärken, weil wissenschaftlich schon sehr eindeutig sichtbar geworden ist, dass Führungskräfte, die Selbstführung gut beherrschen, signifikant gesündere Mitarbeiter haben. Und insofern ist das sozusagen ein Thema, wo es einerseits um die eigene Resilienz geht, aber auch darum, wie kann ich in meiner Fürsorgepflicht dafür sorgen, Mitarbeiter, die überlastet oder belastet oder in anderen Problemlagen sind, zu entlasten. Das ist so ein Part, wo es also eher um Entwicklung von Menschen geht. Es gibt aber einen anderen Teil in meiner Arbeit, der ganz spannender ist, wo ich Menschen dabei begleite, manchmal nicht ganz freiwillig, wenn sie Konflikte haben, die hoch eskaliert sind oder so einen hohen Leidensdruck erzeugen, denen dabei zu helfen, ihre Konflikte zu bearbeiten oder manchmal einfach die Dinge zu klären, die in der Vergangenheit passiert sind und in der Gegenwart gerade noch aktuell sind, um dann zu schauen, gibt's überhaupt ein Miteinander weitergehen. Ja, also sozusagen wirklich Klärungshilfe, das ist was ganz anderes als sozusagen Mediation zu machen. Weil in der Mediation ist das erklärte Ziel, dass man irgendwie eine faire Lösung für etwas entwickelt. Und in der Klärungshilfe geht es nicht um Lösungen in erster Linie, sondern es geht wirklich darum, die Dinge zu klären, die zu Verletzungen, zu Kränkungen geführt haben. Und dann gibt es ein weiteres Thema, das ich weniger mittlerweile aus eigener Psychohygiene weniger mache, dass ich als Psychotherapeutin arbeite und Menschen, die in einer wirklichen persönlichen Not sind oder krank sind, und da meine ich jetzt nicht nur psychisch kranke Menschen, sondern Menschen, die eine schwere körperliche Krankheit haben. Also Menschen, die Lebenssituationen haben, die einen wirklichen Leidenszustand, der wahrscheinlich einen Krankheitswert hat, denen sozusagen aus psychotherapeutischer Sicht therapeutische Begleitung anbiete. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ein Fünfjähriger mit all diesen Begriffen was anfangen kann, aber so würde ich meine jetzige berufliche Situation beschreiben. Und ein Aspekt, den ich aber nur mehr ganz punktuell mache, ist tatsächliche Krisenbegleitung. Also es passiert ein Unglück, es bringt sich jemand um und ich begleite die, die zurückbleiben, oder es passiert ein Unglück, ein schwerer, tragischer Unfall, eine Katastrophe, Hochwasser zum Beispiel, die das gesamte Leben auf den Kopf stellt. Und dort versuche ich die Menschen zunächst einmal zu stabilisieren, aber dann auch weiter zu begleiten, um wieder gut in ihr Leben zurückzufinden und wieder ein gelungenes Leben zu gestalten. So würde ich meine berufliche Situation beschreiben.
Ist nicht interessant und vor allem bunt, abwechslungsreich. Vorher habe ich mich natürlich versucht, ein bisschen schlau zu machen. Ich habe einen Podcast gefunden, den du mir aufgenommen hast. Auch sehr interessant. Jetzt würde mich interessieren, du hast ursprünglich Krankenschwester gelernt. Das heißt, das war der erste Beruf sozusagen. Und jetzt würde mich interessieren, wie ist es von dort dann dahin gekommen, wo du jetzt bist?
Ja, also das, was ich jetzt mache, war damals wie Krankenschwester, war völlig unvorstellbar. Ich war mit Leidenschaft Krankenschwester und bin aber relativ früh in diesem Beruf als sehr junge Frau wirklich schwer krank geworden. Ich habe schulmedizinisch gesehen unheilbare Krankheit gehabt, die mit chemotherapeutischen Mitteln behandelt wurde. Ich habe keine onkologische, also keine Krebserkrankung gehabt, sondern eine Autoimmunerkrankung, eine schwere Autoimmunerkrankung. Die hat dazu geführt, dass ich irgendwann auf der Intensivstation gelandet bin.
Wie alt warst du da?
Mein Sohn, der René, war damals 1,5 Jahre, also ich war 21 Jahre. Ja, und in dieser Zeit, wo die Schulmedizin überhaupt keine Möglichkeit gesehen hat, wieder dafür zu sorgen, dass mein Körper und mein Leben wieder gesund werden kann, haben meine Kolleginnen einen Priester geschickt. Einen Priester, der mir eigentlich die Krankensalbung machen sollte. Und ehrlich gestanden habe ich vom Priester nicht besonders viel gehalten. Dementsprechend unfreundlich war ich, wie der dann da an mein Krankenbett herangetreten ist. Und dieser Priester, der war aber nicht nur Priester, der war damals, aus damaliger Sicht, für mich zu allem Unglück auch noch Psychotherapeut. Ja, von denen habe ich mindestens so wenig gehalten wie vom Priestern. Und dementsprechend war ich sehr arrogant und unfreundlich und habe ihm gesagt, dass ich eigentlich meine Zeit nicht gestohlen habe und ich habe keine psychische Erkrankung, sondern eine schwer körperliche Erkrankung. Und er hat dann aber ganz ruhig darauf reagiert und hat gesagt, er weiß. Aber er glaubt, es gibt einen Weg, wie ich wirklich wieder gesund werden kann. Aber ich müsste mich mit mir, meinem Leben und meiner Familie auseinandersetzen. Ich habe das für einen kompletten Schwachsinn gehalten und habe ihn weggeschickt und habe gesagt, dass wir bitte gehen. Und er ist trotzdem ganz freundlich geblieben und hat gesagt, er geht gerne wieder, aber ich soll mir's überlegen und wenn ich möchte, kommt er auch wieder. Ja, und genau an diesem Tag nach dem Besuch vom Alois, so hat dieser Priester geheißen, hat mein kleiner Sohn mich mit 1,5 Jahren besucht und plötzlich, wie der René dann da bei mir im Krankenbett war, habe ich die totale Panik gekriegt, dass ich tatsächlich sterben muss. Und das war so eine unglaubliche Panik, dass ich alle Vorurteile über Bord geworfen habe und mir gedacht habe, ich muss mit dem nochmal reden und ich muss das probieren. Und so ist es dann gekommen, dass ich meine Kolleginnen gesagt habe, bitte schickt's mir den Typen wieder. Und dieser Typ kam wieder. Ja, und dann hat eine unfassbar spannende Reise begonnen. Ich habe am Anfang noch einigermaßen mit Widerstand Gespräche mit dem Alois geführt. Dieser Widerstand hat sich aber relativ rasch aufgelöst, insbesondere deshalb, weil ich gemerkt habe, diese Fragen, die dieser Mann mir stellt, die sind dermaßen aufwühlend, berührend und offenbar ist doch nicht alles so in Ordnung, wie ich mir das damals eingeredet habe. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann viele Jahre mit dem Alois psychotherapeutisch gearbeitet und bin auf diesem Weg komplett gesund geworden und war einigermaßen überrascht, wie die Ärzte, die mir damals behandelt waren, die vorher ganz, ganz freundlich und fürsorglich waren, sehr unfreundlich geworden sind zu mir. Im Besonderen, wie es mir einfach so gut gegangen ist, dass ich meine Medikamente abgesetzt habe. Und diese Begegnung der Ärzte hat so viele Ängste in mir ausgelöst, dass das alles wieder kommt und vielleicht jetzt nur ein Zufall ist, ja, weil erklären habe ich mir es nicht können, glaubt habe ich es auch immer noch nicht so ganz, dass ich dann entschieden habe, eigentlich um meine Ängste zu beruhigen, wenn ich es vielleicht verstehe, was da passiert ist und es Erklärungen gibt, dann könnte es mir besser gehen und ich werde jetzt einfach Psychotherapieausbildung machen. Und so war es dann. Ich habe dann angefangen, Psychotherapieausbildung zu machen, daneben noch als Krankenschwester gearbeitet. Ja, und diese Arbeit als Psychotherapeutin, die hat mich geflasht, gefesselt, fasziniert. Und in dem Moment, wo ich dann in dieser Ausbildung Jahre später in die Pflicht kam, mit Menschen zu arbeiten, habe ich mir vorgenommen, ich möchte wissenschaftlich arbeiten. Das heißt, ich habe mir überlegt, wenn es tatsächlich so ist, dass Krankheiten dieser Art vielleicht doch einen Zusammenhang haben zu dem, mit wem wir leben, wie wir leben und was wir tun, dann müsste es ja vielleicht, wenn wir Menschen mit gleichen Diagnosen behandeln, auch sowas geben wie Muster, die wir finden, die ähnlich oder gleich sind. Und habe eigentlich damals begonnen, Resilienzforschung zu betreiben. Das hat damals überhaupt noch kein Mensch kennt. Den Begriff hat keiner bekannt. Aber was mich interessiert hat, ist, was tun Menschen, die gesund sind, anders als die, die krank sind? Was passiert in Familien, wo es Menschen gut geht, anders als in Familien, wo so schwere Krankheiten auftreten? Nachdem mich dann auch die wissenschaftliche Arbeit dermaßen fasziniert hat, habe ich dann zu einem viel späteren Zeitpunkt eigentlich mir überlegt, ich würde gern eine akademische Ausbildung machen und habe dann in Wien auf der Sigmund Freud Universität Psychotherapiewissenschaften studiert. Dort habe ich dann das Rüstzeug bekommen, das nicht nur sozusagen so aus der Beobachtung heraus festzustellen, sondern habe Fragebögen entwickelt, Fragebögen ausgeteilt und meine erste wissenschaftliche Arbeit war dem Thema gewidmet. Ich möchte gern wissen, was machen Männer und was machen Frauen anders in schwierigsten Lebenssituationen. Und nachdem ich mich in meiner Forschungsarbeit vorher schon sehr intensiv mit Multiple Sklerose erkrankte Patienten beschäftigt habe und dort aber eigentlich nichts gefunden habe, was irgendwie einen Rückschluss auf die Entstehungsgeschichte dieser doch schwerwiegenden Krankheit gibt, hat die Multiple Sklerose mich fasziniert und habe mir dann anhand der Multiple Sklerose diese Bewältigungsstrategien von Männern und Frauen wirklich genauer angeschaut, bin da auf extrem spannende Erkenntnisse gekommen, die Unterschiede dieser doch gravierend beeinträchtigten Krankheit im Geschlechterunterschied anzuschauen. Meine Doktorarbeit und damit eine Vertiefung dieser Multiple Sklerose erkrankten Menschen hat dann tatsächlich so diesen typischen Resilienzfokus gehabt. Die hat mir angeschaut, was brauchen Menschen, was müssen Menschen tun, um trotz dieser Widrigkeit, also ich habe da wieder mit Multiple Sklerose erkrankten Patienten gearbeitet, die tatsächlich so beeinträchtigt waren, dass 80% meiner Stichprobe nicht mehr alleine in der Lage waren zu gehen. Also die haben entweder Gehhilfe oder im Rollstuhl gesessen und damit massive Beeinträchtigungen in ihrem Leben erlebt. Und da hat mich dann interessiert, was müssen Menschen tun, was müssen sie entwickeln, welche Persönlichkeitsanteile auch, die ihnen helfen, trotz dieser Widrigkeiten eine gute Lebensqualität zu haben. Ja, und all diese Dinge haben letztlich dazu geführt, dass ich zu der geworden bin, die ich heute bin und das mache, was ich heute mache. Nachdem Resilienz ja immer auch sozusagen spannend dort zu beobachten ist, wenn Menschen in Ausnahmezustände kommen, bin ich dann auch so in diese Krisenarbeit hineingerutscht, wo ich dann also Menschen in wirklich außergewöhnlichen Krisensituationen begleitet und beobachtet und wiederum beforscht habe und versucht habe, mit meinem mittlerweile doch ganz umfangreichen Wissen zu begleiten und zu behandeln, und das recht erfolgreich war.
Ist nicht spannender Weg. Jetzt ist ziemlich oft das Wort Resilienz gefallen. Jetzt würde mich interessieren, die Welt wird immer schneller, das hört man ja ständig. Es ist eine volatile Welt, in der wir leben. Hast du konkrete Tipps oder Handlungsanweisungen für uns oder für mich, damit man einfach in dieser schnellen Welt, wo sich Dinge täglich, wöchentlich einfach rapide ändern können, damit man da resilienter wird, damit man das besser wegsteckt, sowas?
Also grundsätzlich habe ich in meiner Forschungsarbeit 11 Resilienzfaktoren gefunden, die mehr oder weniger gewichtig sind, wenn es also darum geht, Widrigkeiten gut auszuhalten. Einer der ersten oder überhaupt aus meiner Sicht der wichtigste Resilienzfaktor ist die Fähigkeit, Emotionen regulieren zu können. Und wenn du mich fragst, was mir in einer volatilen, schnellen Welt, also dann, wenn ich Stress habe, wenn es hektisch ist, hilft, dann ist tatsächlich dieser erste Resilienzfaktor, das ist tatsächlich der, von dem ich glaube, dass er am allerwichtigsten ist, dass wir ihn lernen, die Regulation. Das heißt, die Schau, im Grunde genommen, dass mein Nervensystem wieder runterfährt. Ja, dass ich mich beruhigen kann, wenn ich so aufzirbelt bin oder ich den Eindruck habe, da gibt's Ängste, ich bin überlastet, ich bin unsicher, weil diese volatile Welt, die bringt ja in erster Linie eine unglaubliche Verunsicherung. Das mache ich über ganz kleine, realistische Routinen. Eine wesentliche Maßnahme, die im Übrigen leider komplett unterschätzt wird, weil es komplett einfach wäre, das anzuwenden, ist Atmen. Also wenn ich merke, es geht mir echt jetzt gerade nicht gut, dann versuche ich mich irgendwo hin zurückzuziehen und fange ganz bewusst zu atmen an. Und zwar nicht in dieser normalen Atmung. Nicht, wenn wir aufgeregt sind, wird die Atmung oberflächlicher, sie wird schneller. Sondern ich sitze mich hin, lege meine Hände am Bauch und atme wirklich in den Bauch hinein. Und zwar in einem Rhythmus unterschiedlich. Wenn es mir sehr, sehr aufregend erscheint, dann atme ich 6 Sekunden ein. Ganz langsam 6 Sekunden ein. Ich atme dann 2 bis 3 Sekunden nicht. Dann atme ich 9 Sekunden aus, also sehr lang. Und dann atme ich wieder 3 Sekunden nicht und dann fange ich wieder mit 6 Sekunden an. Manchmal ist die 9 Sekunden Ausatmung mir zu lang, dann atme ich 4 1 Sekunde nicht. 7 Sekunden aus, ja. Also 4 1 7 1. Also was so wichtig ist bei dieser Atmung, die unseren Parasympathikus wieder aktivieren soll, die mich beruhigt. Das mache ich im Übrigen an der Krisenarbeit mit den Leuten, mit denen ich dort arbeite. Wenn die so ganz aufgeregt ist, sitze ich mich hin mit ihnen, manchmal am Boden, nehme sie an der Hand und leite sie an, mit mir zu atmen. Und wenn man das 6, 7, 8 Mal macht, dann springt in der Regel der Parasympathikus an und es wird ruhiger. Und ich mache das ganz regelmäßig. Insofern regelmäßig, weil wenn man das anfängt als Routine am Tag zu tun, dann wirkt es unfassbar viel schneller, wenn es tatsächlich dann eine Situation gibt, wo ich merke, puh, jetzt ist mir aber heiß oder kalt. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass ich glaube, weil es oft Unsicherheit gibt, dass das zweite, also das erste wäre die Regulation, das zweite wäre die Orientierung. Positiv bleiben bedeutet für mich nicht, dass wir Dinge schönreden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir uns herunterreguliert haben, geht das auch wieder, den Fokus aktiv steuern können und uns die Frage stellen, was bei dem, was mich jetzt gerade so durcheinander bringt oder aufregt oder in Unsicherheit bringt, was von dem ist jetzt im Augenblick von mir beeinflussbar und was nicht. Und dann bewusst bei dem zu bleiben, was kann ich jetzt beeinflussen, weil oft ist es ja so, dass wir emotional so aufgeregt sind, weil wir den Eindruck haben, nichts jetzt dem entgegensetzen zu können. Und das Atmen oder das sich auf etwas konzentrieren hilft, dich herunterzuregulieren. Oder mir hilft es, zu herunterzuregulieren, und den meisten hilft es, herunterzuregulieren. Oder ich gehe und versuche beim Gehen zu schauen, wie viele Vögel kann ich zählen. Und das tue ich jetzt nicht, weil ich so eine Vogelliebhaberin bin, sondern weil ich versuche, mich abzulenken und auf etwas zu fokussieren, das mir hilft, mein Nervensystem runterzufahren. Und in dem Moment, wo mir das gelungen ist, ist es dann tatsächlich so, dass ich auch wieder logisch denken kann. Nicht? Emotionale Hocherregung ist geistig windstill. Ja, also bei emotionaler Hocherregung kommen wir in eine geistige Windstille. Wir sind immer in der Lage, wirklich gut Entscheidungen zu treffen und logisch zu denken. Und deshalb ist dieses Runterfahren so wichtig. Und dann geht's darum, sich die Frage zu stellen, was ist es, was ich jetzt gerade beeinflussen kann? Ja, wozu fordert mich das jetzt auf? Im Übrigen, das darf ich jetzt auch sagen, nicht nur bei mir, sondern wenn ich zum Beispiel eine der schlimmsten Situationen, die ich mir selber auch vorstellen könnte in meinem Leben, wenn eines meiner Kinder sich umbringt. Und wenn Eltern in diesem Zustand zu mir kommen, dann sind die erstens emotional aufgelöst, aber zweitens quält sie eine Frage, die immer mehr zu dieser emotionalen Auflösung führt, weil sie nicht beantwortbar ist. Die Frage, warum ist das jetzt gerade passiert? Und ich glaube, dass wir lernen müssen, uns von dieser Warum-Frage zu verabschieden. Ich habe jetzt ein extremes Beispiel gebracht, aber die erklärt das auch so schön. Und ich würdige natürlich diese Frage und sage, Eltern, ich verstehe, dass Sie diese Frage stellen, aber wissen Sie, ich glaube, dass wir auf diese Frage niemals wirklich eine Antwort finden werden. Und sie hilft uns auch nicht, weil das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist leider nicht beeinflussbar. Die Frage, die Sie wahrscheinlich sich jetzt stellen müssen, ist, wozu fordert Sie das jetzt auf, dass es diese Tragödie in Ihrem Leben gibt? Was ist jetzt das, was Sie beeinflussen können und Ihnen im Augenblick am besten hilft? Und da kann es sein, dass Weinen das ist, was am besten hilft. Und da kann es aber auch sein, dass das, was Sie jetzt gerade mit mir tun, am besten hilft, nämlich einfach reden darüber. Und das ist der dritte Aspekt. Also das erste ist die Regulation, das zweite ist die Orientierung darüber, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen, was hält mich in der Unsicherheit, was bringt mich in der Sicherheit, weil ich jetzt was tun kann. Und das dritte ist in Verbindung gehen. Und wenn ich selber in Not bin, dann gibt's immer irgendjemand, der erreichbar ist für mich, den ich anrufe. Resilienz ist kein Solo-Projekt. Beziehungen sind ein ganz entscheidender Resilienzfaktor. Also in meiner Resilienzliste ist Beziehungen an vierter Stelle. Aber dort gehört sie hin, ja. Mit Menschen reden. Und dort ist wahrscheinlich die Aktivität des Gesprächspartners in erster Linie wirklich interessiert und aufmerksam zuzuhören. Also was Menschen und ich selber auch nicht brauchen können in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht, ist Ratschläge oder Lösungen. Und dazu neigen wir ja, also ich selber auch, muss immer wieder mehr bewusst machen, es geht jetzt nicht darum, dass ich dem irgendeine Lösung sage, weil es gibt dafür das jetzt gerade keine Lösung, sondern dass der das Gefühl hat, da bemüht sich jemand tatsächlich zu verstehen, wie es mir geht. Dementsprechend ist Verbindung schaffen zunächst einmal über dieses aktive Zuhören. Es hört sich jemand ehrlich interessiert an, meine Not, und kommentiert die nicht, sondern zeigt Mitgefühl. Wir haben immer die Idee, Menschen helfen wir in erster Linie, indem wir ihnen sagen, was sie tun können. Nein, das glaube ich gar nicht, sondern Menschen helfen wir in erster Linie, wenn sie zunächst einmal den Eindruck haben, es hat jemand verstanden, was mich gehört. Und dieses Zuhören können und ins Gespräch kommen können, ich rufe die Freundinnen an, die mir zuhören. Ich rufe nicht die an, von denen ich weiß, der hat jetzt sofort einen guten Tipp für mich, das hilft mir nicht. Da fühle ich mich auch in meiner Not nicht ernst genommen. Und die, die gut zuhorchen kann, die stellt mir dann eher Fragen, als dass sie mir Ratschläge gibt. Und diese Fragen, die helfen mir auch wieder, mich zu orientieren und wieder in die Sicherheit zu kommen. Also eigentlich könnte man sagen, es ist ein Dreiklang. Nämlich Regulation, Orientierung, Verbindung, die wieder zur Orientierung führt und das wieder zur Regulation führt. So würde ich das machen.
So, habe ich selber schon oft erlebt, das ist ja so das Schwierige. Man neigt einfach, man ist geneigt dazu, Tipps zu geben, Ratschläge zu geben.
Und weißt du, warum wir das tun?
Nein.
Weil man die innere Spannung, dass es da jetzt jemanden gibt, dem es nicht gut geht, nicht aushalten.
Wenn man selber nicht aushalten.
Wenn man selber nicht aushalten, dass da jetzt gerade jemand in einer Not ist. Und ich glaube, der größte Respekt, den wir Menschen entgegenbringen können, ist nicht ein guter Ratschlag, sondern diese Not des anderen auszuhalten. Mhm. Ja, da gibt es im Übrigen ein Wort dafür, das ich glaube, dass auch ganz ein wichtiger Resilienzfaktor ist. Im Übrigen eine entscheidende Fähigkeit, die bei Führungskräften aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung ist, dass sie gut führen können. Schwieriges Wort, Ambiguitätstoleranz. Ambiguität heißt, dass es unterschiedliche, widerstreitende Bedürfnisse gibt, die man jetzt aber nicht auflösen können. Und wenn da jemand sitzt, der Not hat, dann ist mein Bedürfnis, dass ich gern hätte, dass dem ganz schnell wieder gut geht, weil das ja erstens einmal ein Gefühl der Macht ist, etwas machen zu können und den wirksam zu helfen. Aber das ist oft eine Geringwertschätzung des anderen gegenüber und Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit, Spannung aushalten zu können und nicht sofort etwas dagegen tun zu müssen. Das ist im Übrigen auch wichtig, weil gerade Krisensituationen Spannung erzeugen und wir lernen müssen, dass wir unangenehme Gefühle aushalten können. Und Spannung machen unangenehme Gefühle, macht Angst, macht Stress, weil Unsicherheit und wir können alle unangenehme Gefühle aushalten. Und das muss man uns bewusst machen. Ne? Also es ist so wichtig, dass wir uns bewusst machen. Erstens einmal, welches Gefühl gibt es da bei mir jetzt gerade? Das ist ja das Gemeine, dass ich dann in dem Moment dem anderen einen Ratschlag gebe, nicht um ihm zu helfen, sondern eigentlich um mir zu helfen, es ist mir noch nicht bewusst. Und wenn ich aushalte, dass da jetzt was unangenehm ist, dann erst dann bin ich in der Lage, Menschen wirklich zu begegnen. Weil erst dann bin in der Lage, in Resonanz zu gehen. Und das ist die zweite Fähigkeit. Also es geht um Resonanzfähigkeit und Ambiguitätstoleranz. Das hilft uns in der eigenen Resilienz, aber das hilft uns auch Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen sind oder Konflikte aushalten zu können, ohne sofort sein eigenes Bedürfnis aufzugeben oder in Kampfmodus zu gehen, um sein eigenes Bedürfnis zu befriedigen. Ja? Es darf einmal so sein, dass es da jetzt eine unangenehme Situation gibt. Ja, wenn Eltern in dieser fatalen Situation, wie ich sie zuerst beschrieben habe, zu mir kommen, dann geht es nicht um Trost und dann geht es nicht um einen guten Ratschlag, sondern dann geht es darum, auszuhalten, ertragen zu können, dass dieses Gefühl ein Scheißgefühl ist, denen geht Scheiße. Und das auszuhalten und nicht permanent den Versuch zu starten, das zu verändern, ist eigentlich Empathie, Resonanz und Wertschätzung.
Jetzt ist dein Beruf der, dass du täglich den Menschen hilfst, teilweise auch Menschen, denen es so geht, wie du das jetzt beschrieben hast, hoffentlich nicht immer, aber grundsätzlich bist du für andere da. Wie gehst du damit um, wenn du einfach mal persönliche Probleme hast? Wie findest du deinen Ausgleich?
Das, was ich jetzt gesagt habe, das gilt natürlich auch für mich. Ja?
Also funktioniert das dann für dich auch so? Kannst du das dann auch so anwenden?
Nicht immer. Was mir am meisten hilft, wenn es mir nicht gut geht, ist mein Mann, der, egal wie es mir geht, immer ein offenes Ohr oder manchmal zwei offene Arme hat für mich.
Schön.
Und der mittlerweile mich sehr gut kennt und auch weiß, dass ich jetzt keinen guten Ratschlag brauche, weil da werde ich eher ärgerlich, sondern der einfach da ist und mir vielleicht zum Beispiel ein Essen kocht. Oder sagt, wir machen jetzt was Nettes, was Gutes miteinander. Mir hilft es aber auch, und das schaffe ich dann auch gut, rauszugehen in die Natur. In dem Moment, wo ich das tue, gelingt es mir, die schönen Dinge des Lebens wieder zu sehen. Also es ist tatsächlich so, dass Gott sei Dank diese Geschichte, die ich jetzt so erzählt habe, die Ausnahmesituationen sind und meine Arbeit in erster Linie dabei besteht, Menschen, denen es jetzt nicht in so einer tragischen Situation ergeht, zu begleiten. Aber es ist schon oft auch so, dass ich mir anstrengen muss, die schönen Dinge nicht aus den Augen zu verlieren, weil ich halt mit ganz viel Problemen in meinem beruflichen Leben zu tun habe. Und wiederum ein Resilienzfaktor. Ich glaube, ich bin ein unglaublich dankbarer Mensch und es gelingt mir dann relativ rasch, mich über diese kleinen Dinge des Lebens, die gar nicht klein sind, aber für uns so selbstverständlich, dass sie zur Kleinheit gemacht wurden, zu freuen. Über eine unglaublich wunderbare Natur. Ich sitze dann oft, wenn ich nach so einem Gespräch heim vor einem Auto und denke mir, bist du deppert, wie gut geht's mir? Ich sehe die Natur, ich sitze in einem warmen Auto, ich habe alles, was ich brauche und das führe ich mir dann vor Augen und dann gibt es in mir ein unendliches Gefühl der Dankbarkeit, das mir dann auch wieder stärkt. Mir hilft Musik, Lachen, Abwechslung, Weinen, mir hilft auch Weinen, ja, also ich sitze manchmal und weine einfach, weil es scheiße ist und weil man Menschen leid tun. Wenn ich mich dann ausgeweint habe, sind meine Gefühle wieder reguliert, dann kann ich wieder durchatmen. Und es gibt so einen anderen, auch noch einen Resilienzfaktor im Übrigen, einen anderen Aspekt, der mir wahnsinnig gut gelingt, zu akzeptieren, dass das Leben nicht nur schöne Seiten hat, sondern auch traurige Seiten und dass das dazugehört, aber dass es eben immer beides gibt. Und im Übrigen, egal in welcher Krisensituation wir sind, es ist immer beides da. Eine alte Frau, die im Sterben gelegen hat, hat zu mir als ganz junge Krankenschwester einen Satz gesagt, den habe ich damals nicht verstanden, aber jetzt verstehen. Sie hat gesagt, Mädchen, merk dir eins, Glück ist es zu sehen. Es ist immer da. Und dieser Satz, der ist heute einer, der mir ganz oft unterkommt. Ich meine, Philipp, wenn wir da jetzt sitzen, wir haben da einen Tee, es ist warm, wir reden in einer unglaublich feinen Atmosphäre, das wahrzunehmen und diese Wertschätzung, die ich jetzt von dir erlebe, du hörst zu, diese Wahrnehmung auf diese Dinge, die hilft mir, diese unangenehmen Seiten des Lebens zu ertragen.
Du bist ja in gewisser Weise eine bekannte Person oder kann man sagen eine Person des öffentlichen Lebens. Du hast ein Buch veröffentlicht, Werden wie wir unsere Eltern. Das war 2013, hilf mir kurz.
Ich weiß es gar nicht mehr, wann es war. Ich mache immer noch Vorträge zu diesem Thema. Es ist immer noch so aktuell, dass ich es gar nicht, ich kann das nicht sagen.
Auf was ich hinaus möchte, ist, dass du dann teilweise in der Öffentlichkeit erkannt wirst, ja. Dass dann vielleicht, du hast gesagt, beim Essen gehen in Linz, dann wird getuschelt, ist das die Dirnberger?
Oder beim Einkaufen eines Dirndlkleides, wo ich dann gedacht habe, jetzt will ich aus der Umkleidekabine nicht hinaus, weil die da draußen die Verkäuferin gefragt hat, ob die weiß, wer ich bin.
Okay.
Weil sie glaubt, ich bin die Dirnberger sehr unangenehm, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Wie sehr magst du so Sachen, so öffentliche Auftritte, Interviews oder jetzt zu diesem Podcast?
Also dieser Podcast jetzt ist für mich keine Aufregung. Es ist ein ganz ein angenehmes Gespräch, ein unglaublich angenehmes Gespräch. Und
kein unangenehmes
Gespräch. Nein, kein unangenehmes Gespräch. Es ist eine unglaublich angenehme Situation. Das macht mir gar nichts. Ich mache Vorträge vor 1200 Leuten, war mein größter Vortrag. Mhm. Ja, was soll ich da sagen? Ich habe einen großen Respekt vor diesen Auftritten. Und genau deshalb mache ich es auch so gern. Weil diese Momente, die machen mich wach, präzise, Und ich muss das jetzt sagen, ich habe einmal einen Vortrag gemacht, da habe ich ein Handout gehabt. Und das ist mir dann ins Publikum geflogen und dann war ich höchst irritiert und es war ein unglaublich unangenehmer Auftritt. Und ich habe mir von damals an geschworen, ich nehme nie wieder mehr ein Redeskript. Und dementsprechend ist es so, dass meine Auftritte und meine Vorträge immer freigesprochen sind. Also das Feine ist, dass man in meinem Alter einfach schon so eine Fülle an möglichen Brücken hat, wenn man mal nicht weiter weiß.
Ja.
Dementsprechend komme ich dann innerhalb kürzester Zeit so in meine Kraft auf der Bühne, dass das etwas ist, was mir unglaubliche Freude macht. Das Unangenehme in meinem Beruf, das die Leute in der Regel nicht sehen, das ist dieser hohe emotionale Druck, die Dichte, weißt du, dieser Druck, Krisen, Konflikte, Entscheidungsdruck, der da manchmal existiert in meiner Arbeit. In diesen Situationen gleichzeitig es zu schaffen, diese Präsenz zu haben, ruhig zu bleiben, strukturiert auch zu bleiben, das ist etwas, was so ein unangenehmer Teil ist in meiner Arbeit, der nicht im Schaufenster liegt. Und meine Bühnenauftritte, die helfen mir aber wahnsinnig dabei, diese Fähigkeit zu entwickeln. Da bin ich aufgeregt, da geht's jetzt eigentlich im schlimmsten Fall darüber, dass ich ausgelacht werde oder dass jemand den Kopf schüttelt. Und das wäre jetzt eigentlich nicht so tragisch, ne? Das sage ich mir auch dann. Aber gleichzeitig ist es mir ja wichtig, auch ein gutes Bild zu hinterlassen. Und insofern ist das, wenn du so willst, die Bühne, wo ich üben kann, das zu lernen, das zu können, was ich da draußen ganz oft brauche, wo es wirklich um was geht. Und dementsprechend ist das für mich so eine ganz gelungene Abwechslung. Mittlerweile kann ich auch sagen, ich liebe es auch, im Bühnenlicht zu stehen. Ich habe ganz viele Aufträge, wo es dann am Ende Standing Ovation gab. Ich habe sogar mal einen Vortrag gehalten, wo dann Zugabe gerufen worden ist und ich habe dann noch eine Konfliktgeschichte erzählt. Also ich muss jetzt auch sagen, ich bin gesegnet darin, dass ich noch nie wirklich eine diesbezügliche Niederlage erlebt habe. Aber es ist immer noch so, dass ich aufgeregt bin. Es ist immer noch so, dass das sozusagen eine Herausforderung ist, die ich aber als einen unglaublich wichtigen Übungsplatz sehe für meine sonst aufregende Arbeit, wo es wirklich um wichtige Dinge geht. Das heißt sozusagen, die Kunst ist, ich trage viel mit, ohne dass ich es mir mitnehmen möchte. Nicht aus Respektlosigkeit, aber es ist notwendig, dann auch Grenzen zu setzen. Und da ist das, dass mir jemand anredet, eine Übung zu sagen, bitte nicht besser, aber ich bin jetzt privat und ich mag jetzt nicht Ihre Frage beantworten. Also ich habe gelernt, einfach auch Grenzen zu setzen. Und auch das ist wieder was, was mir hilft, in meinem Alltag Grenzen zu setzen, wenn so Tragödien passieren, dass ich mich emotional abgrenzen kann und auch distanzieren kann. Also diese innere Hygiene, diese Grenzensetzung, Selbstregulation, das sind die Dinge, die liegen nicht im Außen. Mhm. Ja. Ich bin oft schon gefragt worden, weil das, was die Leute sehen, ist, boah, da ist jemand erfolgreich. Ich bin oft schon gefragt worden, dass das ja sozusagen großartig sein muss. Ja, ist es. Aber ich mag schon auch sagen, das hat einen hohen Preis. In der Vergangenheit war der hohe Preis, dass man das ja nicht wird, ohne dass man sich anstrengt. Da ist ja ganz, ganz viel Selbstdisziplin notwendig. Es hat einen hohen Preis, weil man oft weit wegfahren muss, um sicher zu sein, dass einen dort niemand kennt. Und es hat einen hohen Preis, weil man immer wieder gefordert ist, Lebensgeschichten bei demjenigen zu lassen, dem sie gehören, und sie nicht mitzunehmen. Das würde ich sagen, das sind so die größten Herausforderungen in meinem Beruf.
Du hast das vorher angesprochen, die Auftritte auf der Bühne. So sprechen vor Gruppen, das ist ja so ein typisches Beispiel, wo Menschen, die irrsinnig erfolgreich sind, dann plötzlich auch nervös werden und irgendwie vielleicht zum Coach gehen, weil sie sagen, ich habe jetzt diese große Präsentation. Hast du einen Tipp für uns, wie man sich darauf vorbereitet, wenn man jetzt vor einer Gruppe sprechen muss?
Ja, erstens einmal sollte ich wissen, was ich vor der Gruppe sagen möchte. Also ich sollte mich vorbereiten und ich sollte einen Plan haben, was ist die Botschaft, die ich dort hinüberbringen will. Das ist eh meistens der Fall, aber ich sag's trotzdem, weil das ist eine Grundvoraussetzung. Die größte Aufregung entsteht ja, dass wir Angst haben, nicht zu entsprechen oder uns zu blamieren. Bevor ich auf die Bühne gehe, stehe ich meistens hinterm Vorhang und wenn ich dort die Moderatorin höre, dann stehe ich da, mache meine Augen zu und sage, Silvia, du kannst das, was du da draußen jetzt machen willst. Du hast ganz viel Erfahrung, also sich bewusst zu machen seiner Fähigkeiten und Stärken und sich gut zuzureden, also selber auch zu sagen, ich kann es. Was ich mittlerweile weiß und verinnerlicht habe, aber jemand, der das noch nicht so oft gemacht hat, wir dürfen davon ausgehen, dass unsere innere Unruhe nach außen keiner wahrnimmt. Und auch das hilft mir, ja, zu wissen, ich bin da jetzt aufgeregt. Im Übrigen, diese Aufregung ist ja insofern auch eine unglaublich nützliche, weil nur, wenn wir Angst haben, und das ist ja eine Form der Angst, weil Unsicherheit ist emotional in der Regel Angst, wenn wir eine gute Dosis Angst haben, dann sind wir so gut wie nie sonst in der Lage, das Letzte aus unseren Hirnwindungen herauszuholen. Und auch das ist so wichtig zu wissen. Die Angst, die jetzt da ist, die darf da sein und ich kann sie regulieren. Ich sage auch da wieder atmen, bevor ich auf die Bühne gehe und ein Mantra. Ich bin fähig und kompetent, diese schwierige, herausfordernde Situation da draußen jetzt gut zu meistern. Das würde ich sagen, hilft.
Schönes Bild mit der Angst, dass das eigentlich der Aktivierer ist, den man dann in gewisser Weise auch braucht, dass ich
Energie hab.
Genau, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich meine, Angst wirst du jetzt nicht gehabt haben vor diesem Podcast, ich auch nicht, aber gewisse, wie soll ich sagen, es ist halt, ich habe ein anderes Energielevel, wie wenn ich jetzt auf der Couch liege und dahin quatsche. So, ja, das ist ja auch wichtig dazu, dass das dann auch eine gewisse Spannung hat.
Genau, ja. Und das ist schon ein Punkt, ne? Ich meine, da jetzt in diesem Podcast kannst du sagen, boah, das schneid mir jetzt weg, das war jetzt ein Versprecher, oder ich sag, bitte schneid das weg, ja?
Gibt ein Auffangnetz, ja, das stimmt.
Und das ist sozusagen eine Sicherheit, die mir jetzt wirklich die komplette Ruhe gibt. Ja. Aber das hast du auf der Bühne nicht. Ja. Und du bist Musiker gewesen, du weißt, dass ein falscher Ton ist, nicht zurückzunehmen.
Ja.
Aber genau diese Spannung erzeugt dann auch die Spannung, die den Bogen zum Publikum erzeugt. Mhm. Ja. Und ich habe halt hunderte Male gehört, weil ich wirklich unfassbar viele Vorträge gemacht habe, hunderte Male gehört, es ist so ein Wahnsinn, wie souverän du da stehst. Und ich sag dann, ja, ich war ordentlich aufgeregt. Und dann ist immer gekommen, mal bist du arg, das sieht man da überhaupt nicht an. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, zu wissen, meine innere Aufregung ist wichtig, ist gut, die hilft mir, mich zu fokussieren, die hilft mir, das Letzte aus meinem Hirn rauszupressen. Und die da draußen sehen das gar nicht. Und es gibt noch eine wichtige Erfahrung. Wenn ich mich verspreche oder nicht mehr weiter weiß, dann sage ich das. Laut. Und ich sage, so. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, wo waren wir gerade? Das hat noch nie das Publikum irritiert. Und wenn man das einmal, zweimal gemacht hat, dann merkt man, ich brauche auch keine Angst, wenn ich nicht weiter weiß, weil dann sage ich, dass ich jetzt nicht weiter weiß. Und in dem Moment, wo ich das sage, weiß ich wieder weiter. Oder aber ich schaue dann, ich habe meistens eine Präsentation, wo bin ich da jetzt gerade, was wollte ich da jetzt gerade. Aber es ist überhaupt nicht peinlich, wenn ich sage, so jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Ja.
Und ich mache das manchmal, wenn es ganz aufregend ist, ganz am Anfang und sage, Sie sind jetzt gerade in einer besseren Situation als ich, denn Sie haben jetzt das Vergnügen, mir zuzuschauen dabei, wie ich mich gerade fürchte. Und ich bin gerade sehr aufgeregt und ich freue mich, jetzt hier zu sein. Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, bin ich in Fahrt. Also so diese Angst zu verlieren, das offen zu sagen. Jeder Mensch kennt das. Es gibt keine Arbeit mit Politikern. Niemand geht auf die Bühne und hat kein Aufregungsgefühl. Und wenn er das hat, dann hat er eine Störung, die psychotherapeutisch behandelt gehörte. Dann ist ihm alles wurscht.
Das einfach ansprechen und sozusagen loswerden, diesen genau. Druck. Ja. Es ist ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert, das bis jetzt in den meisten Folgen angesprochen, das sind die sozialen Medien. Die Frage beschäftigt mich einfach immer. Ich bin irgendwie in einer Generation, wo man das nur so ein bisschen kennt oder das Jugendliche, es gibt's nicht. Und also es war irgendwie gerade so dazwischen. Also ich kenne irgendwie beide Phasen, jetzt gibt's ja keinen Weg mehr dran vorbei. Braucht man jetzt gar nicht alle aufzählen, Facebook, Instagram etc. etc. Ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer damit, da einen richtigen Umgang zu finden. Auf der einen Seite will man als junger Mann ja nicht einfach sagen, ich ignoriere das alles, ich schaue keine Nachrichten mehr, ich lese keine Zeitung, ich verwende keine sozialen Medien. Und gleichzeitig finde ich, ist es so ein Schweizer Taschenmesser, das viel kann, aber auch sehr gefährlich ist. Mhm. Wie ist deine Meinung generell dazu?
Ich finde den Vergleich mit dem Taschenmesser echt schön, den werde ich mal merken. Also erstens einmal glaube ich, das muss ich jetzt sagen, dass es noch nie eine Zeit gegeben hat, die diesbezüglich so herausfordernd ist. Für mich sind soziale Medien wie ein Verstärker. Mhm. Ja? Die sind in der Lage zu verbinden, auf eine günstige, aber auch auf eine ungünstige Art und Weise. Sie sind großartig in der Lage zu informieren und auch da wieder in einer günstigen und in einer weniger günstigen Art und Weise. Ja, ich tue mir zum Beispiel selber massiv schwer, seriöse Fakten von Fake News zu unterscheiden. Und es verunsichert mich und jetzt bin ich jemand, der kritisch ist und achtsam ist. Gleichzeitig muss man sagen, sind also diese sozialen Medien eine unglaublich gute Möglichkeit, in die Sichtbarkeit zu kommen. Im Übrigen eine, die ich nie genutzt habe. Und zwar nicht, weil ich sie nicht wollte, sondern weil ich den Zugang dazu nicht habe. Ich bin einfach eine andere Generation. Aber gerade das Thema mentale Gesundheit sind unglaublich gut, über diese Form der Medien in die echte Breite zu bringen. Ja, es ist eins, einen Vortrag zu machen und es ist großartig, wenn da 900.200 Leute hinkommen. Ja. Aber mit dem, was wir da machen, ist die Breite der Menschen, die wir erreichen, natürlich eine ungleich große. Und das ist großartig. Gleichermaßen ist es extrem gefährlich, je nachdem, was der Inhalt dessen ist, was dort übermittelt wird. Ja. Und, das muss ich jetzt schon sagen, ich habe das ja auch in der Therapie, es ist mittlerweile auch gesundheitsgefährlich. Ich würde das jetzt echt so sagen. Weil ein unglaublicher Vergleichsdruck entsteht. Weißt du, wie ich mich selbstständig gemacht habe? Ich habe mir überhaupt keine andere Homepage angeschaut und diese sozialen Medien gab es nicht. Ich habe mich ganz auf mich fokussiert. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt das, was ich glaube, das gut ist und habe mich nicht verglichen mit anderen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt was mache, was ein anderer tut oder was anders machen will, als der tut und das ist nicht meins, dann bin ich nicht ich. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass junge Menschen Vergleichsmöglichkeiten haben mit nicht einmal Menschen, sondern mit KI-generierten Personen, die zu ihren Idealen werden, die völlig unrealistisch sind in der Erreichbarkeit. Das heißt, das macht dann ihren Druck. Das ist ein Dauerstress für ganz viele Leute, ein Dauerreiz. Also ich habe ein Experiment gemacht, noch gar nicht lange aus, wo ich Führungskräfte der ersten Ebene gefragt habe, ob sie bereit sind, eine Woche ihr Handy abzugeben. Im Wissen, die haben ein Sekretariat, die sind auf anderen Wege, also in der Erreichbarkeit, es gibt's kein Thema. Und es waren tatsächlich so, dass 15 Leute da mitgemacht haben. Und das wurde medizinisch begleitet und wir mussten Mitte der Woche, also wir haben am Samstag gestartet, Mittwoch mussten wir das Experiment abbrechen, weil die Entzugserscheinungen hatten wie Kokainsüchtige. Also Wahnsinn. Es schafft Abhängigkeit. Ja. Diese Reizüberflutung ist auch ein permanenter Stress. Und ich glaube, dieser Dauerreiz ist einer der zentralen Aspekte für Schlafprobleme. Die andere Seite ist, dass es in dieser Möglichkeit Empörungsspiralen gibt, die eine unglaubliche Dynamik haben, die auch gefährlich werden kann. Ich glaube, dass im Augenblick bei jungen Menschen das Negative überwiegt. Das muss ich jetzt tatsächlich so sagen. Es gibt ganz viele Frauen und Männer mittlerweile auch, die sich nicht mehr genug sind, weil sie sich mit Menschen vergleichen, die in einer Welt leben, die nicht existiert. Also Influencer, die uns da was vorgaukeln. Wir haben noch nie so viel psychisch angstgestörte, essgestörte junge Menschen gehabt, wie wir das heute haben. Und das ist dem geschuldet. Das muss man jetzt sehr klar sagen. Also ich bin nicht prinzipiell dagegen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einen gesunden Umgang damit zu lernen. Sowas wie Stoppzonen zu haben. Im Bett kein Handy. Ich würde jetzt einmal sagen, 90% der Leute werden gehen, vor dem Schlafen gehen, dann alle ihre Dinge durch in einer Blitzgeschwindigkeit, dass sie erstens eh nicht mal wirklich wahrnehmen, was ist da jetzt eigentlich Thema. Und das ist alles ziemlich ungesund. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass ich glaube, dass diese sozialen Medien auch dazu führen, dass Menschen massiv vereinsamen, weil dieser analoge Kontakt, dieses so wie wir jetzt da sitzen, miteinander reden, etwas in einer Art und Weise Nährendes ist, das niemals über soziale Medien gestillt werden kann. Und je digitaler, desto mehr, glaube ich, wird es notwendig sein, dass wir wieder für analoge Formate sorgen, wo wir in Beziehung treten können.
Silvia, das war bis jetzt eine spannende Reise durch die Welt der Psychotherapie, durch deine Biografie, die mentale Stärke. Wie kann man sich selber wappnen in der Zeit, in der heutigen Zeit? Meine Fragen zum Abschluss persönlicher Natur. Hast du so eine Gewohnheit, die dein Leben besser macht, irgendein kleines Ritual?
Mhm.
Ja.
Ich habe viele.
Okay.
Aber es gibt eines, das jetzt nicht nur der Silvia Dirnberger hilft, sondern das tatsächlich wissenschaftlich extrem gut empirisch gesichert zu einer besseren Lebensqualität führt. Im Übrigen auch zur besseren Schlafsituation. Ich habe ein Buch, ein leeres Buch. Und jeden Tag 10 Minuten vorm Schlafen, also nicht vor den Nachrichten, sondern danach, wirklich unmittelbar vorm Schlafen, setze ich mich zu meinem Tisch mit diesem Buch und da stehen 4 Fragen drinnen. Diese 4 Fragen sind nicht von mir, sondern diese 4 Fragen hat ein großes Vorbild von mir, nämlich Martin Seligmann, der Gründer der positiven Psychologie, beforscht. Und diese 4 Fragen stelle ich mir und diese 4 Fragen beantworte ich mir und die Antworten schreibe ich mir auf. Und die erste Frage dieser 4 Fragen lautet, was hat mir heute Freude bereitet? Da weiß ich im Übrigen jetzt schon, was ich hineinschreibe, nämlich das mit dir da sitzen hat mir heute große Freude bereitet. Die zweite Frage ist, wobei habe ich mich heute wirklich lebendig gefühlt? Das ist im Übrigen ein Gefühl, das ganz viele Menschen nicht mehr kennen. Das können wir uns von Kindern abschauen. Also wo ich mich echt gespürt. Die dritte Frage ist, wofür bzw. wem kann ich heute dankbar sein? Und das ist im Übrigen etwas, was meine Dankbarkeit so ausgeprägt hat. Darüber nachzudenken hat mir erst aufgezeigt, welche Fülle von Dankbarkeitsmöglichkeiten, die ich in meinem Leben habe. Und die 4. Frage ist eine Frage, mit der ich zumindest am Anfang schon auch und die meisten meiner Patienten, Klienten, Schülern das auch, Schwierigkeiten hatte, nämlich die Frage, welche Stärken von mir konnte ich heute besonders zum Einsatz bringen? Und wenn man diese 4 Fragen aufschreibt und das tatsächlich jeden Tag tut, dann wird sie dein Leben verändern. Warum? Weil du dir untertags irgendwann nach der 2., 3. Woche Gedanken machst, dass du dir am Abend eine Frage beantworten musst und auf einmal fallen dir Dinge auf, die dir nicht mehr aufgefallen sind. Und auf einmal nimmst du wieder Dinge wahr, die du vorher nicht mehr wahrgenommen hast und auf einmal sorgst du selber dafür, dass es Freude gibt in deinem Alltag.
Also weil ich muss ja was reinschreiben.
Du musst ja am Abend was schreiben können. Genau. Ja. Also das ist so ein Ritual, das mir wirklich hilft. Es gibt noch ein anderes Ritual, das würde ich bitte jetzt nicht empfehlen und du entscheidest, ob das herausgeschnitten wird. Ein Abschlussritual meines Tages ist, dass ich mich in meinen Wintergarten setze, mir eine Zigarette anzünde und einfach nur dankbar bin, dass ich dort sitzen kann in einem sicheren Land und mir das so bewusst wird in dem Moment. Und über diese Situation mache ich meine Zigaretten lang Gedanken und dann dämpfe ich aus, schließe den Wintergarten und dann gehe ich meistens ins Bett.
Bis auf die Zigarette kann man das ja uneingeschränkt empfehlen. Ja, und die Chick muss jeder dann für sich selber beantworten.
Ja. Die Chick könnte man durch andere Dinge austauschen. Ja. Genau.
Und Silvia, die letzte ganz spannende Frage zum Abschluss. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich aus der heutigen Perspektive raten, wenn du der jungen Silvia einen Tipp geben kannst?
Das ist eine echt gute Frage. Was würde ich der 15-jährigen Silvia raten mit all dem, was ich erlebt habe und was dazu geführt hat, dass ich so krank geworden bin, würde ich der 15-jährigen Silvia raten, mach da nicht so viel Gedanken, was andere über dich denken. Bleib bei dir und geh dem nach, was du glaubst, was für dich gut ist, was für dich richtig ist. Sei nicht immer so kontrolliert, sondern hau mal über die Schnur und genieß dein Leben.
Schön. Dann sage ich, liebe Silvia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das ausführliche Gespräch. Irrsinnig spannende Reise war das für mich. Und ja, also ich bin jetzt angetrieben, motiviert, mich mit dem Thema mentale Gesundheit noch mehr auseinanderzusetzen. Hoffe, für die Zuhörer, Zuhörerinnen war auch vieles dabei, bin mir sicher.
Also ich mag dir auch sehr danken für deine guten Fragen, die du dir da überlegt hast zu diesem Thema und für dieses wirklich sehr angenehme Gespräch. Und ich wünsche dir, dass mit deinem Vorhaben, weil ich diese Podcast-Reihe für eine wirklich gute Sache empfinde, weil ich glaube, dass du mit dem, was du da machst, ganz vielen Menschen Mut machen kannst. Nämlich erstens, dass diese Menschen ein Bild kriegen dafür, dass Lebenswege nicht gerade sind, dass sehr erfolgreiche Menschen oft ganz schreckliche Dinge erlebt, überwunden und bewältigt haben. Und das halte ich für eine ganz wichtige Botschaft an alle da draußen. Und ich wünsche dir wirklich ganz viel Erfolg damit, Philipp. Danke fürs Dasein dürfen.
Voll schön, gefällt mir. Das ist genau das, was der Podcast da bewirken sollte. Das freut mich sehr. Dankeschön.